Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform. Neueste Ausgabe heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und bei wunderschönem Wetter sprechen wir heute Nachmittag über das Ulmer Münster, aber vor allem über die neue Ulmer Münsterpfarrerin, über Stefanie Ginsbach. Und dazu freue ich mich, dass sie bei mir heute im Studio ist. Hallo Frau Ginsbach, herzlich willkommen hier bei Radio Free FM. Premiere bei uns im Sender, habe ich gelernt.
So ist es, hallo.
Ja, wir haben es uns gemütlich eingerichtet hier, ein bisschen neue Technik auch, wo ich heute schon mit experimentieren darf. Ganz spannend. Auf jeden Fall denke ich auch das Thema in der heutigen Stunde. Und ja, wir haben schon gesagt, Sie sind die neue Münsterpfarrerin in Ulm, die erste Frau überhaupt im Amt. Ich würde sagen, Frau Ginsbach, wie wir es immer machen, Sie erzählen einfach kurz ein bisschen was für die Hörer im Sinne einer Vorstellrunde, damit die Hörer, die noch nicht wissen, wer Stefanie Ginsbach ist, zumindest schon mal grob wissen, wer Sie sind, seit wann Sie da sind, einfach wieder Bezug zum Thema ist und ja, alles, was man so in Kürze zu Ihnen wissen sollte.
Also, ich bin hier tatsächlich in Ulm geboren und auch hier in der Umgebung aufgewachsen und freue mich sehr, dass ich das ganz, ganz alte Ulmer Münster jetzt bespielen darf als Pfarrerin, das ich schon als Dreijährige kennenlernen durfte. Das ist was ganz Besonderes, wenn einem schon mal die Eiswaffel vom Münsterturm gefallen ist, dass man jetzt da unten quasi auch die Predigt halten darf. Das ist was ganz Schönes. Ich bin zur Schule gegangen bei Blaubeuren und habe dort auch das evangelisch-theologische Seminar besucht. Bin dann im Anschluss erstmal in einen ganz anderen Fachbereich gestartet und zwar wollte ich eigentlich gerne in Richtung Medizin gehen und habe erstmal in der Kinderklinik in Ulm gearbeitet, habe mich in den Rettungsdienst begeben, bin hier in Ulm auch gefahren teilweise.
Oh ja.
Und habe dabei gemerkt, dass irgendwie das, was ich Menschen geben möchte, oft mehr Zeit braucht und eigentlich mehr als Medikamente ist. Und habe dann lange hin und her überlegt, ob ich Medizin dann doch noch anfange oder was anderes und habe mich dann für Theologie entschieden. Habe in Heidelberg und in Tübingen studiert und bin damit dann auch wieder zurückgekehrt hier auf die Schwäbische Alb. Ich habe in Asch mein Vikariat gemacht, in den Gemeinden Asch, Sonderbuch und Wippingen. Und bin danach erstmal als Jungpfarrerin gestartet hinter Amstetten in Stubersheim und Hofstedt-Emmerbuch, um danach vom Oberkirchenrat nach Böfingen entsandt zu werden. Dort hatte ich einen Schwerpunkt in der Seelsorge auch für behinderte Menschen. Und nun ging der Weg zum Ulmer Münster.
Ist denn, wenn man so eine Karriere macht, das so vorgezeichnet, dass man in einer ganz, ganz kleinen Gemeinde anfängt, dann in eine größere wechselt und dann irgendwo in eine noch größere, ist das so vorgezeichnet oder ist es Zufall, dass Sie in einer ganz, ich vermute mal, ganz kleinen Gemeinde angefangen haben, in der Geislinger Ecke, um dann nach Mittel doch groß in eine Gemeinde nach Böfingen zu wechseln? Also es ist schon so gedacht, oder? Dass man erst ein paar Schäfchen und dann mehr und dann irgendwo noch mehr irgendwo dann um sich herum betreut? Oder ist das ein bisschen auch Zufall und ergibt sich sowas?
Also das war jetzt tatsächlich echter Zufall. Mein Vorgänger, der Stefan Krauter, ist direkt gestartet hier am Ulmer Münster als Pfarrer ZA damals, also zur Anstellung. Und ich bin eben als Pfarrerin ZA auf der Alb gestartet. Wobei ich sagen muss, dass es für mich ideal war, in der Reihenfolge Dinge in Anspruch zu nehmen oder auch Dinge ausüben zu können, weil sie wachsen ja da auch ein Stück weit dann rein. Und so habe ich jetzt natürlich einiges auch schon gesehen und erlebt und begleitet und auch Erfahrungen gemacht, die mir jetzt sehr, sehr zugutekommen. Da freue ich mich sehr, dass ich quasi mehrere Stationen auf diesem Weg schon hatte.
Das heißt, man gewinnt einfach auch Erfahrung. Das heißt, von Stelle zu Stelle hat man einfach dann ja schon mehr Routine und mehr Ahnung und dann hat man an der Stelle einfach auch bessere Voraussetzungen, dann vielleicht mit mehr oder spannenderen oder einfach schwierigeren Aufgaben dann auch irgendwie klarzukommen. Und insofern ist das sinnvoll, wenn man dann doch vielleicht im Kleineren anfängt.
Auf jeden Fall.
Ist denn, was Sie sagten, zur Anstellung am Anfang, zur Anstellung heißt das, das ist einfach die erste Stelle oder heißt es so eine Art Probezeit oder was heißt es zur Anstellung, der Begriff?
Also zur Anstellung bedeutet, das ist wie beim Referendariat bei den Lehrern. Sie laufen erstmal in einer Art Probephase und können für sich selber auch nochmal prüfen, komme ich mit diesem Beruf selbstständig auch zurecht? Im Vikariat werden Sie ja noch sehr stark begleitet. Sie haben einen Ausbildungspfarrer und danach als Pfarrer zur Anstellung stehen Sie auf eigenen Beinen und müssen selber für sich klären, komme ich jetzt zurecht und ist das wirklich der Beruf, den ich mir vorgestellt habe? Und dazu haben Sie 3 Jahre Zeit im Regelfall. Und sind aber in der Zeit nicht bewerbungsfähig. Das heißt, sie dürfen sich nicht eigenständig auf eine Stelle bewerben, sondern sie werden entsandt vom Oberkirchenrat. Und das ist auch was ganz Besonderes, weil es manche Stellen gibt, die hätten sie vielleicht sonst ja auch gar nicht entdecken können.
Ja, das heißt, entsandt heißt, man hat schon ein gewisses Mitspracherecht, aber man hat nicht den, wie soll ich mal sagen, den unmittelbaren Anspruch darauf. Sie können sagen, ich würde gerne hier hin, ich würde dorthin. Und dann ist man aber eben auf Bewilligung oder auf Zustimmung angewiesen. Ja. Also es gibt auch jetzt kein direktes, wie soll ich mal sagen, Verhandeln mit einer Kirchengemeinde, Motto, ich möchte zu euch, das ist nichts, sondern dafür gibt es dann eine übergeordnete Instanz, die das mehr oder weniger dann alles organisiert, managt und einfach wie eine Personal quasi Instanz dann einfach richtig zuordnet.
Ja, genau. Also das ist bei uns der Oberkirchenrat, der einfach schaut, wo gibt es gerade einen enormen Bedarf und wo kann ich jemanden hinschicken mit viel Power, mit hohem Erfahrungsbedarf und der einfach neuen Wind da auch reinbringt. Und das ist eigentlich ganz gut, finde ich, dass man in dieser ersten Phase so ein bisschen dann auch einfach seine Wege erstmal vorgezeichnet kriegt und dann sich bewähren kann auf verschiedenen Ebenen.
Ja, machen eigentlich viele junge Leute heute noch Ausbildung in Richtung Theologie oder sprich, sind Pfarrer eher rar oder gibt es da genügend oder wie ist das? Ich denke so, weil generell das Thema Glauben so ein bisschen heute in Frage gestellt ist, viele Menschen auch nicht mehr richtig glauben oder aus der Kirche sogar aus sind. Wie ist das in Bezug auf Pfarrer? Gibt es da genügend oder wie ist dort der Andrang, sag ich mal?
Also, wir haben nicht zu viele, sagen wir es mal vorsichtig. Ja. Es studieren, glaube ich, schon relativ viele junge Menschen Theologie, aber es landen dann letztendlich relativ wenige im Pfarramt, was sehr, sehr schade ist, weil ich es einen unheimlich vielfältigen und bereichernden Beruf finde, der einfach so viele verschiedene Lebensstationen begleitet und auch eine Komplexität hat, die es, glaube ich, in wenigen Berufen gibt. Sie können unheimlich kreativ arbeiten. Das ist sowas Schönes und Bereicherndes und es macht so großen Spaß, dass ich es ganz, ganz schade finde, dass die hohe Arbeitslast, die natürlich an manchen Stellen damit einhergeht, dann für viele dann den Ausschlag gibt, zu sagen, nein, ich traue mir Gemeindepfarramt dann lieber nicht zu, sondern gehe dann in die Schule. Das heißt, also wer da Lust hat, auch Theologie mal zu studieren oder sich das zu überlegen, der darf auch sehr gerne mal bei mir einfach anrufen oder mich mal fragen, wie das bei mir so gelaufen ist. Denn ich muss ehrlich sagen, wir sind froh, wenn junge Leute den Weg bei uns in die Kirche finden und da auch gerne mitgestalten wollen, weil das ist ja das Tolle, dass wir im evangelischen Glauben sehr stark davon ausgehen, dass vor allem die sogenannten Laien, also die Nicht-Theologen ja auch mitgestalten dürfen und es aber daneben auch ausgebildete und theologische Fachkräfte einfach braucht, die das Ganze inhaltlich auch ein bisschen füllen und ein bisschen supervisieren und dieser hohe Gestaltungsmaßstab, der ist natürlich schon schön in diesem Amt, also das muss man wirklich dazu sagen, das macht eine große Freude und lässt viel Freiraum, das in Einklang zu bringen mit den Vorstellungen, die man selber mitbringt und den Talenten, die man auch mitbringt.
Ja, wie lang ist denn eigentlich die Ausbildung zum Pfarrer oder zum Theologen? Ich meine, der Abschluss heißt dann Theologe oder Pfarrer, wie ist denn das überhaupt, wenn man studiert und den Abschluss dann macht, ist der Berufsabschluss dann Pfarrer oder ist der einfach studierte Theologe oder wie ist denn das überhaupt?
Also wir haben Examen, kirchliche Examen. Und sie haben dann einfach das erste und das zweite kirchliche Examen. Es kommt ein bisschen drauf an bei der Studienzeit, ob sie die Sprachen schon vorher haben. Also sie müssen ja als Theologe die Grundschriften des Glaubens übersetzen können im Urtext. Das bedeutet, sie lernen Latein und Griechisch und Hebräisch.
Ah, ja.
Und das nimmt meistens die erste Studienzeit erstmal in Anspruch. Also bei mir war das so, dass ich zum Glück Hebräisch schon auf dem Seminar gelernt hatte. Deswegen habe ich die ersten 2 Jahre noch Latein und Griechisch gelernt, um dann quasi die Bibel im Urtext noch übersetzen zu können. Die meisten brauchen am Anfang erstmal auch so 2,5 bis 3 Jahre und dann kommt das eigentliche Studium mit etwa 5 Jahren und dann sind sie nach 7 Jahren etwa sind sie raus. Also dann haben sie, im Idealfall haben sie dann beide kirchliche Examen und können ins Vikariat gehen.
Aber es ist schon eine ganz schön lange Zeit. Also ich weiß nicht, Medizin wäre wahrscheinlich fast schneller gewesen, oder?
Nein. Je nachdem, ob sie nebenher noch 2 Kinder kriegen oder nicht.
Ja.
Also da muss man wirklich sagen, Das ist ein langes Studium, definitiv. Aber ich finde, es ist auch eine hohe Verantwortung, über den Glauben zu reden und auch Glauben zu vermitteln und auch ein Pfarramt gut auszufüllen. Mhm. Wenn Sie da nicht sauber ausgebildet sind, dann haben Sie wirklich Schwierigkeiten. Also denken Sie an schwere Todesfälle, die Sie begleiten müssen, und dann stehen Sie auf keinem sicheren Fundament, was Ihre Theologie angeht. Das halte ich für ganz kritisch. Deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, dass man diese Zeit nicht als eine Last ansieht, sondern eher als ein Geschenk. Ich finde, heute ist eher alles so, es muss alles schnell gehen und es muss alles schnell vorbei sein und man muss möglichst jung ins Berufsleben rein. Das sind sie ja meistens trotzdem. Wenn sie dann mit 18 ihr Abi haben, sind sie, wenn es sauber durchläuft, mit 25, 26 fertiger Pfarrer. Also ich finde, das ist ein junges Alter, um auch sehr geistlich und auch psychisch anspruchsvolle Lebenswege zu begleiten.
Ja. Also auf jeden Fall eine gewisse, auch dort gewinnt man ja über die Jahre dann einfach schon mal Erfahrung, kann man sagen. Generell bei dem Studium, also egal, ob man nachher katholisch oder evangelisch irgendwo als Pfarrer tätig ist, das Studium ist gleich, oder? Gibt es da auch konfessionsgebundene Spezialfächer oder so irgendwas, weil natürlich der Glauben sich ja unterscheidet an bestimmten Stellen. Gibt es da dann, ist das jetzt alles, sagen wir mal, übergreifend oder ist das dann schon auch getrennt? Das heißt, die Katholiken gehen bei bestimmten Fächern in ein katholisch vertieftes Fach und die Evangelischen in ein anderes Seminar, oder wie ist das dann?
Also es ist so, es gibt einen Studiengang evangelische Theologie und es gibt einen Studiengang katholische Theologie. Das Einzige, was man eventuell miteinander lernt, sind die Sprachen. Trennt sich's komplett raus, weil es eben doch sehr spezifisch oft unterschiedlich ist. Und es ist ja in der katholischen Theologie so, dass es keine Frauen gibt, die ins Pfarramt gehen dürfen. Mhm. Es gibt ja bislang nur männliche Priester. Frauen können lediglich aufs Lehramt studieren. Und deswegen gehen wir da an den Stellen tatsächlich noch getrennte Wege, wobei man sich natürlich außerhalb der Uni schon auch miteinander trifft und austauscht und debattiert nächtelang bei irgendwelchen Tees oder was auch immer man da so zu sich nimmt und die Eigenheiten der eigenen Konfession da schon auch übersprungen werden. Aber im Studium selber zeichnet sich das noch nicht ab, soweit ich das bislang weiß, also zu meiner Studienzeit war das noch sehr, sehr getrennt, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, und von hier aus gesehen, Tübingen oder wo ist überall die nächste Möglichkeit, Theologie?
Ja, Tübingen
auf jeden Fall. Aha. Ja, das heißt, ja, relativ doch intensives Studium, lange Vorbereitungszeit, bevor man dann quasi auf die erste Gemeinde dann irgendwo losgelassen hat sozusagen. Und bei Ihnen war es dann, wie gesagt, halt die Geislinger-Richtung. Und weil Sie sagten, das wird dann von einer, wie sagten Sie, wer organisiert, wie war der Begriff, diejenigen, die quasi Ihnen den Job dann geben,
der Oberkirchenrat.
Den Oberkirchenrat.
Das ist unsere Chefetage, genau.
Diese Chefetage ist dann zuständig für den ganzen Bereich Baden-Württemberg? Oder diese?
Ja, nur Württemberg. Also nur Württemberg. Es gibt verschiedene Landeskirchen innerhalb Deutschlands und der Oberkirchenrat ist nur zuständig für Württemberg und sitzt in Stuttgart. Und von da aus wird das Ganze gemanagt.
Okay, das heißt, die Gliederung innerhalb jetzt der evangelischen Kirche in Deutschland ist dann auf Landes- und dann innerhalb von, oder der Bundeslandesebene innerhalb von der wieder geteilt, oder wie ist das von der Struktur?
Genau,
oder?
Also es ist meistens auf Bundesländerebene, aber hier in Baden-Württemberg gibt es eben eine badische Landeskirche und eine württembergische, aber das sind so Fachsimpeleien, also das ist ja eine strukturelle Frage, die der Normalkirchgänger eigentlich gar nicht mitkriegt.
Und die Funktion jetzt eines Dekan, Dekan Gohl war ja auch schon bei mir in der Sendung im letzten Jahr, welche Rolle spielt der in diesem Zusammenhang? Ist das jetzt quasi der Chef, der Pfarrer für den entsprechenden Bereich? Ja. Ich habe so irgendwie, glaube ich, im Hinterkopf von dem, was er mir erzählt hat. Ja, das heißt, er ist der Vorgesetzte dann aller Pfarrer und derjenige, der dann ihnen auch fachlich oder irgendwie zur Seite stehen kann oder irgendwie.
Genau, also er ist unser Vorgesetzter im Kirchenbezirk Ulm und ist quasi mir übergeordnet.
Okay. Kirchenbezirk Ulm, wie viel ungefähr Kirchen, wie viele Pfarreien gehören da so grob dann da dazu?
Oh, das ist eine sehr schöne Frage.
Ja, immer von 20 oder
überschaubar also, wenig. An die 50 bestimmt.
50, doch.
Ja, Sie müssen ja überlegen, da kommt ja auf dem Land auch einiges noch dazu. Da sind ja auch ganz kleine Gemeinden noch dabei. Also ich kann es Ihnen gar nicht in einer konkreten Zahl sagen. Da müsste ich tatsächlich noch mal recherchieren. Aber es sind schon ordentlich welche. Wenn wir in der Dekanatsdienstbesprechung dann zusammenkommen, da ist dann schon auch einiges los. Und das Interessante finde ich im Kirchenbezirk Ulm die große Vielfalt an Unterschieden zwischen den einzelnen Gemeinden. Also das ist sehr, sehr spannend. Es gibt Stadtgemeinden, es gibt Landgemeinden. Und ganz unterschiedlich auch die Arbeit, die die Menschen da tun. Wir bereichern uns da sehr gegenseitig. Das ist eine schöne eigene Sache.
Mhm. Generell, ich glaube, hier in Baden-Württemberg ist ein überhaupt Verhältnis Katholiken zu evangelischen Klassen fast mehr Katholiken, oder? Bei uns? Oder
nee, es kommt ein bisschen drauf an, wo sie hingehen. Aha. Also hier im Ulmer Bereich ist es, würde ich sagen, hälftig.
Hälfte ungefähr.
Also, ja. Und hier muss man auch wirklich sagen, ist die ökumenische Arbeit sehr angenehm und da kommt man gut miteinander aus. Also da gibt es keinerlei reformatorisches Gerangel oder sowas, das haben wir nicht mehr.
Ja, also die Zeiten sind lange zurück,
ja, zum Glück.
Wo es dann Dissonanzen gab. Also genau. Das ist heute nicht, spielt nicht mehr so die Rolle. Ja, ungefähr, also wenn Sie sagen Hälfte, Hälfte, also jetzt gerade in dem Bereich, in so einem Kirchenbezirk, wie viele ungefähr Gläubige sind da? Wissen
Kann
Sie
ich
so?
Ihnen auswendig,
also reden wir schon
sagen.
Über, ja, muss dann schon irgendwo Millionenbereich irgendwo knapp gehen,
ja,
oder?
Also da müsste ich auch tatsächlich schauen.
Ja, also auf jeden Fall, das sind schon relativ viele Menschen, die dort betreut werden. Und wie ist überhaupt generell heute so, wenn ich so mal gucke, aus meiner eigenen Konfirmationszeit, damals gab es noch so ein, gab es in Böfingen auch Auferstehungskirche, so ein Papier, so ein Flyer, lag früher dann immer im Amtsblatt dabei, ich glaube, das gibt es heute auch noch, und da standen Konfirmanden und dann der Jahrgang. Zu meiner Zeit waren das 4 oder 5 Blätter, eng gedruckt, die Namen. Heute, wenn überhaupt noch was drin liegt, muss man das Blatt suchen.
Ja.
Ist Großbuchstaben bedruckt. Und da stehen vielleicht noch zählbar für den gesamten Bereich Ulm Namen drauf. Das heißt, das ist ein, ich weiß nicht, ein Zwanzigstel oder ein Zehntel. Also ein Bruchteil der Menschen, die offensichtlich also in dem Fall Konfirmation haben. Das heißt, ich habe so das Gefühl, das sind immer weniger Menschen, die sich konfirmieren lassen oder auch immer weniger Fragezeichen, die überhaupt in der Kirche aktiv sind oder überhaupt gläubig sind. Oder wie ist die Entwicklung oder denn da aktuell eigentlich so der Stand der Dinge?
Also mit den geburtenstarken Jahrgängen können wir natürlich nicht mehr mithalten, das ist klar. Und im Moment, also meine Konfigruppen sind dann so mit 14 bis allerhöchstens 20 Konfis gefüllt. Und wenn es 20 sind, dann hat man schon echt Stress, dann ist das schon echt richtig viel. Das war zu ihrer Zeit sicherlich nochmal was ganz anderes. Und man merkt schon, die Sicht auf Kirche verändert sich und hat sich auch schon, als ich Jugendliche war, sehr stark verändert, dass man schon guckt, hat mir das was zu sagen, was da gepredigt wird und spricht mich das, wie da auch gelebt wird und miteinander umgegangen wird, spricht mich das persönlich an und hat das einen Bezug zu meiner Lebenswirklichkeit. Und ich denke, an der Stelle können wir sicherlich noch näher aufeinander zugehen und können da noch mehr für die Menschen da sein, die uns wirklich brauchen, weil ich finde, man muss unterscheiden zwischen jemandem, der gläubig ist und jemandem, der in die Kirche geht. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen, die an Gott glauben, auch sagen, hey, ich setze mich sonntags da in den Sonntagsgottesdienst rein und höre mir an, was da von oben kommt. Viele empfinden das als Zusatztermin oder als weitere Belastung ihres Alltags und sehen das nicht mehr so sehr als was, wo sie auftanken können und wo sie selber zur Ruhe kommen und eine Verbindung zu Gott erleben, die sie selber erfüllen kann oder die sie bestärken kann. Und ich glaube, das führt dazu, dass man einfach sich damit weniger identifizieren kann als früher. Da war das Teil des Lebensalltags. Wenn man da sonntags nicht in der Kirche war, da hat spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal hat jemand nachgefragt, ob eigentlich alles okay ist. Das erleben sie ja heute so nicht mehr. Und das ist ja im Prinzip auch gut so, dass Menschen frei sind. Umgekehrt denke ich, vielleicht vermisst der ein oder andere dann manchmal eine Tiefe in seinem Leben, die er dort hätte finden können. Deswegen ist da jeder immer willkommen.
Ja, weil Sie das sagen, ich glaube, früher gehört es einfach da dazu, dass man in die Kirche geht und egal, ob denn einer zugehört hat oder nicht, gehörte dazu und wahrscheinlich noch im Sonntagsdress, dann haben die Leute noch Sonntagskleidung gehabt, besonders schick. Und ich glaube, das ist natürlich gegen, jetzt reden wir mal, vergleiche ich mal der Zeit irgendwo vor dem Krieg, irgendwas meine Eltern noch, als meine Mutter dann irgendwo konfirmiert wurde. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, schon gravierend andere Zeiten.
Ja.
Weil Sie das gerade sagen, gerade jetzt auch so in so einem Sonntagsgottesdienst ist dann gerade, denke mal, Auferstehungskirche Böfingen, die ich ja auch gut kenne und zu vergleiche, sind es dann einfach über die Zeit auch wahrscheinlich weniger Leute, die da morgens drin sitzen in den Gottesdiensten oder wie ist das überhaupt? Also,
es kommt immer sehr drauf an, was Sie machen. Also ich finde, ich war ja nach der Zeit da in Stubersheim und Hofstedt, wo ich dann meine erste Pfarrstelle hatte, war ich ja dann in der Auferstehungskirche auch tätig und es kam dort immer sehr darauf an, habe ich das jetzt zum Beispiel als Familiengottesdienst ausgeschrieben und dann ist natürlich klar, wenn ich Familiengottesdienst hinschreibe, dann mache ich auch was für Familien. Oder ist es ein regulärer Sonntagsgottesdienst, bei dem ich mich sehr stark auch theologisch rein vertiefe in meine Predigtarbeit und wo andere Menschen dann angesprochen werden. Also ich finde, das kam sehr, sehr drauf an, was genau die Veranstaltung war. Aber es ist natürlich klar, am Sonntag haben sie in der Regel keine volle Kirche mehr. Da träume ich natürlich davon, dass ich da davor stehe.
Sagen wir, in aktuellen Corona-Zeiten gibt es vielleicht an der Stelle, schon ein Problem dann weniger, weil die Leute auf Abstand sitzen können. Aber ja, natürlich so im Sinne des Erfinders ist es dann vielleicht natürlich nicht, wenn dann die Kirche, wenn sie dann vor halb voller Kirche dann irgendwo dann predigen, das ist natürlich nicht so, was sie sich wahrscheinlich auch wünschen. Das heißt, da hat sie schon über die letzten Jahrzehnte auch einiges dann spürbar für sie dann auch. Oder so lang zurück. Sie haben angefangen, ungefähr in welchem Jahr dann ihre erste Stelle war dann ungefähr 20?
Also 2013.
13.
Genau, mein erster Weg ins Pfarramt.
Da hat sich natürlich auch schon bis dato, ich habe jetzt zurückgeblickt von die Zeit so meiner Konfirmation, wie gesagt, 80er Jahre. Ja. Das ist natürlich nochmal ein gewaltiger wahrscheinlich Zeitsprung der Generation, also schon ein Unterschied. Ja. Und also auf jeden Fall... Sie haben ein neues Amt angetreten vor kurzem. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, bevor wir über das neue Amt und natürlich auch über die Kirche vielleicht und überhaupt das Münster und alles sprechen. Spielen wir mal eine Musik und jetzt gucken wir mal, ob es klappt. Wir haben eine neue Technik. Jetzt wird spannend, ob das funktioniert. Also wir hätten drin liegen einen Titel, die Welt geht noch nicht unter und die Band soll heißen The Screenshots. Gucken wir mal, ob das funktioniert mit
der Technik. Die Welt geht noch nicht unter.
Ihr hört Radio Free FM, die Plattform, mit Pfarrerin Stefanie Ginsbach, der neuen Geschäftsführerin am Ulmer Münster.
Perfekt, besser kann man es nicht machen. dann müssen alle Hörer nochmal, die später eingeschaltet haben, unser Thema und um was es geht. Wir haben schon gerade gesprochen über Ihr Studium, über Ihre ersten Anstellungen, ein bisschen auch über allgemein, sagen wir mal, wie die Arbeit generell heute in der heutigen Zeit als Pfarrer so ist, was sich so verändert hat und was sich so generell, wie sich einfach die Arbeit darstellt. Und Arbeit, wie sie sich darstellt am Münster, ist natürlich jetzt so ein bisschen das spannende Thema. Sie sind Anfang des Jahres dann als neue Münsterpfarrerin dann bestellt worden und hatten, glaube ich, dann ihren Anfang, wenn ich es richtig weiß, zum Monatsbeginn oder war das schon Monat?
Genau, es gab die Investitur am 31. Mai, also an Pfingsten. Gewählt wurde ich schon im Dezember. Da ich aber natürlich in meiner vorigen Gemeinde einiges noch abzuwickeln hatte, gibt es dann immer so eine gewisse Karenzzeit und die ging dann eben bis jetzt in den Mai rein. Und mein offiziell erster Amtstag war dann quasi letzten Dienstag erst am 15. Juni. Da haben wir dann miteinander gestartet und genau.
Ja, wenn man dann von Sanna Böfingen ins Münster wechselt, heißt das, dass man zumindest, glaube ich, dass sie nicht groß umziehen mussten, räumlich, oder?
Tatsächlich. Das liegt daran, dass wir als Pfarrer nicht die freie Wahl haben, wo wir wohnen, sondern es gibt eine sogenannte Residenzpflicht. Das bedeutet, sie sind verpflichtet, dort zu wohnen, wo sie arbeiten. Mhm. Und selbst wenn es dann in Böfingen einfach wunderschön war, durfte ich da dann nicht wohnen bleiben, sondern musste dann runterziehen, was aber... Also wirklich gut zu verkraften war, musste man ganz ehrlich sagen. Es gibt viel Schlimmeres, als in der Ulmer Innenstadt zu wohnen. Also das ist wirklich sehr hübsch hier.
Ja, das heißt, es gibt für jeden so eine Art, also was Sie mit Residenz meinen, so eine Art Dienstwohnung. Ja. Und in der Dienstwohnung kann dann auch die Familie mit einziehen. Ja. Das heißt, es ist nicht nur ein Arbeitssitz, sondern es ist auch ein Wohnsitz und gleichzeitig Arbeitssitz. Das heißt, wenn Sie Büroarbeit in dem Sinn machen oder Ihre Predigten vorbereiten, dann machen Sie das in der Residenz. Also dann ist das quasi Ihr Arbeits- und Wohnplatz, oder?
Unterscheidet sich das ein bisschen. Mein Büro ist am Münsterplatz.
Genau,
und da arbeite ich und die Wohnung ist dann woanders.
Genau. In einem Pfarrbereich, in so einem Bereich in Böfingen, weiß ich, ist eine Zweiteilung gewesen. Dann gab es einen Nord und ich glaube einen nicht Süd, oder also zwei verschiedene...
Ost und West.
Ost und West, genau. Wie ist denn das in Münster? Da gibt es, glaube ich, auch zwei oder drei Bezirke, oder?
Da gibt es einiges, genau. Also es gibt Ost und West und dann gibt es noch Süd. Und wir bespielen das ja quasi zu viert. Also die Prälatin Gabriele Wulz ist mit am Münster als Predigerin. Der Dekan Hans-Wilhelm Gohl ist mit zuständig am Münster. Der Kollege Peter Scheil-Ahlers managt den ganzen Tourismusbereich und hat auch einen Gemeindebereich abzudecken. Und ich mache eben den Bereich Geschäftsführung und das Pfarramt Münster West nennt sich das und habe da eben meine Gemeindeglieder zu versorgen.
Ah ja, das heißt, es ist eine klare Aufteilung nach Bezirk und nach Tätigkeiten. Aber trotzdem nehme ich mal an, Sie werkeln dann schon irgendwo in Abstimmung miteinander, auch quasi um dann Pläne, wer trägt wann wie vor oder hat wann, was weiß ich, den Bereich, irgendwie um Probe zu predigen oder um, was weiß ich, in irgendeiner Weise Aufbau zu machen. Das heißt, die treffen dann irgendwann täglich oder häufig auf jeden Fall die Kollegen, um sich mit denen auszutauschen.
Und gerade in so einem Großbetrieb wie am Ulmer Münster muss man sich einfach wirklich gut abstimmen miteinander und gut kommunizieren, dass einfach klar ist, wer macht jetzt was und
genau. Wie ist das überhaupt? Haben Sie dann, ich weiß, in Böfingen sind ja auf jeden Fall auch mal zwei, drei Leute, die dann mit werkeln, die Veröffentlichungen machen und Telefon. Das haben Sie jetzt wahrscheinlich Münster auch, wahrscheinlich sogar in größerer Form.
Es gibt immer Ehrenamtliche, die sich bei uns engagieren. Das ist jetzt so eine Corona-bedingte Sache, dass ich da noch gar nicht so richtig reinschnuppern konnte, wer da überhaupt alles am Start ist. Denn normalerweise treffen wir die Ehrenamtlichen natürlich sofort nach Amtsantritt. Schnellstmöglich kommt man dann in Gruppen und Kreise dazu und schaut sich mal an, wer macht hier eigentlich was. Im Moment, haben Sie ja vorher auch schon erwähnt, ist vieles auf Null gelegt. Und da darf man auch viele Menschen einfach gar nicht persönlich treffen oder besuchen. Und insofern muss ich da noch ein bisschen um Geduld bitten, bis ich dazu Genaueres sagen kann. Aber es ist klar, also Kirche funktioniert nicht nur mit Pfarrern. Also das ist schon eine wichtige Sache, dass wir immer wieder Menschen finden und haben, die unsere Arbeit unterstützen, Gemeindebriefe austragen, mit uns Kinderkirche machen, Bibelarbeiten mit vorbereiten, Gemeindefeste organisieren. Wenn wir da als Pfarrer auf uns selbst geworfen sind, dann ist vieles nicht möglich und das ist dann schade.
Ja. So was Modernes wie Social Media ist von der Kirche aber noch nicht bestückt, oder? Also im Sinne, dass man, oder? Gibt es sowas?
Also Sie finden auf jeden Fall von mir ein Facebook-Profil und ein Instagram-Profil und auch eine Seite. Und mein Ziel ist ja schon auch, so ein bisschen Kirche digital sichtbarer zu machen. Das finde ich, ist so ein bisschen eine kleine Schwachstelle, die Kirche bislang so ein bisschen unterschätzt hat. Was heißt die Kirche? Ich habe das tatsächlich unterschätzt, wie wichtig das ist, sich da sauber zu positionieren und wie weit dann auch der Wirkungskreis reicht und dass man auch eben Adressaten erreicht, die einfach da viel unterwegs sind. Und ich fühle mich da selber sehr zu Hause in diesem Bereich und bin da gerne unterwegs und freue mich auch immer, wenn Menschen mir dort begegnen. Und das ist auch eins meiner großen Ziele da, das Ulmer Münster mit der Münstergemeinde ein bisschen sichtbarer zu machen. Mal schauen, was sich da umsetzen lässt. Denn das muss ja alles in Absprache mit dem Kirchengemeinderat geschehen. Das ist ja auch so eine Sache in der evangelischen Kirche, dass wir als Pfarrer da nicht einfach machen können, was wir wollen, sondern die Kirchengemeinde wird immer geleitet von dem Pfarrer oder den Pfarrern und dem Kirchengemeinderat.
Ja. Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn man jetzt irgendwas zum Beispiel eine Idee hat? Also ich bin mal gerade, weil bei Corona und weil Sie das auch ansprachen, aktuelle Zeiten, wenn jetzt zum Beispiel Sie die Idee hätten, Sie stellen eine Webcam in Kinderkirche auf und übertragen den Gottesdienst am Sonntag dann einfach ins Web. Könnten Sie, oder durfte man sowas? Oder wurde das gegen Kirchenstatuten erstmal verstoßen? Oder müssen Sie da auch jetzt, weiß Gott, in die Welt wen fragen? Oder wie wäre das dann?
Also,
oder
wäre das ist tatsächlich eine Sache, da müssen Sie echt sauber arbeiten. Das war ja auch schon sichtbar, dass da ganz viel geschehen ist in der Corona-Zeit. Jetzt haben viele Gemeinden das gemacht. Und was tatsächlich untersagt ist, ist betende Menschen zu zeigen oder Menschen während des Gottesdienstes zu fotografieren oder zu filmen. Aber es spricht im Grunde erstmal nichts dagegen, dass wenn Sie selber einen Gottesdienst als Pfarrer halten, zu sagen, ich möchte den gerne filmen und online stellen, aber immer in Absprache mit Ihrem Kirchengemeinderat. Wenn Sie da einfach einen Alleingang machen, das ist nicht so schön, muss man wirklich sagen.
Ja, also zumindest gäbe es auch Ideen und Möglichkeiten, wo man sagen kann, im Social Media haben wir schon gesprochen, oder jetzt das Thema, wo ich sage, Online-Präsenz, wo man überlegen könnte, ob man dann einfach auch für jüngere Leute das Angebot vielleicht in irgendeiner Weise, was das angeht, dann auch ein bisschen attraktiver macht. So generell, haben Sie da einen Überblick jetzt in Ihrer aktuellen Gemeinde, wie da eigentlich die Altersstruktur ist, weil wir auch vorgesprochen haben, dass immer weniger Leute sich konfirmieren lassen. Ich vermute mal, wenn ich die Alterspyramide mir angucke, dass wahrscheinlich überwiegend die älteren oder sehr viel fortgeschrittenen Alter Menschen in der Kirche sind oder überhaupt Mitglieder sind, und das ist in Bezug auf junges Alter immer weniger momentan, weil das ein ziemlich unausgeglichene Pyramide gerade ist. Oder?
Ja, also das ist sehr interessant, das fand ich als in meinen ersten Amtsjahren auch echt spannend zu beobachten. Mhm. Es gibt so Wellenbewegungen in Biografien, also oft ist es so, dass Eltern natürlich ihre Kinder zur Taufe bringen und dann erstmal lange nichts mit Kirche oder wenig mit Kirche zu tun haben, vielleicht in Krabbelgottesdienst kommen, vielleicht ihre Kinder auch in Kindergottesdienst mal bringen oder auf dem Land gibt es auch noch Jungscharen oder sowas in die Richtung. Dann kommt die Konfirmation und dann ist Ende Gelände. Dann sind ganz viele Konfirmanden, gehen danach wirklich auf die Suche. Und da muss ich sagen, das war bei mir auch nicht anders. Also ich bin nach der Konfirmation zwar in die Kindergottesdienstarbeit eingestiegen in der evangelischen Kirchengemeinde, habe aber zeitgleich auch noch andere Dinge gesehen, habe Freikirchen besucht, habe Neuapostolische Gemeinde mal angeschaut und habe mich einfach auf andere Wege gemacht und auch den ganz engen Bezug zur evangelischen Kirche nicht mehr gesucht. Und dann ist es oft so, dass wenn die Menschen dann erwachsen werden und heiraten wollen, kommen sie dann wieder auf uns zu und sagen, hey, ich würde das gerne in der Kirche machen, das ist mir wichtig, da war doch mal was. Und dann eine kirchliche Trauung sich wünschen. Und im Anschluss gibt es dann, entweder gibt es die Kindertaufe, die dann kommt, oder es gibt eine Form von Mitarbeit, in der Menschen dann wieder da sind. Aber nachdem diese Phase dann da war, gibt es dann immer wieder so Wellen. Dann bringt man das eigene Kind zur Taufe, dann gibt es eine Welle, da ist man dann wieder ein bisschen untergetaucht. Und in der Taktung, in der Familien heute stehen, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe vollstes Verständnis für alle, die sagen, ich muss schon 5 Baustellen gleichzeitig bespielen. Kirche ist mir einfach gerade zu viel. Mhm. Umgekehrt möchte ich ganz vielen Menschen in der Phase sagen, hey, ich verstehe das total, ich sehe euch auch da drin und ich würde euch so gerne helfen und euch gerne eine Möglichkeit bieten, aufzutanken oder neue Kräfte zu sammeln. Und danach ist es dann oft so, dass wenn man so die erste Familienphase so hinter sich hat, dann ist oft erstmal Ruhe und dann eher im fortgeschrittenen Alter kommen Menschen auch dauerhaft zu uns, engagieren sich sehr gerne in verschiedenen Gruppen und Kreisen und haben auch wieder mehr Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, für ihre eigenen Glaubens- und Lebensfragen, ja, mit denen sie dann an uns, ja, rantreten. Also, mhm, es ist schon so, dass wir ein sehr durchmischtes Publikum haben, auch am Ulmer Münster, Publikum ist das falsche Wort, eine sehr gemischte Gemeinde, da sind auch Junge dabei, es ist jetzt nicht nur die klassische Silberriege, aber es ist natürlich schon so, dass oft dann im jungen Erwachsenenalter, dass da einfach auch anderes dran ist und es auch, man sich selber auch noch gar nicht so richtig festlegen mag, genau wie in manchen beruflichen Bereichen, da bin ich ja im Grunde das beste Beispiel dafür. Ich habe mein beruflicher Weg war jetzt auch eher wechselhaft bisher und jetzt ist es so, dass ich merke, okay, ich glaube, hier kann ich setteln. Und ich glaube, diesen Weg gehen viele Menschen, was ihren Engagement oder ihre Teilnahme im kirchlichen Raum angeht, auch.
Ja, wie sieht das eigentlich aus? Ich glaube, so ein Pfarrerberuf ist so, dass man auch im Prinzip immer eigentlich Einsatz- oder dienstbereit sein muss, dass, ja, man nie wirklich abschalten kann, denn es kann immer irgendwo ein Fall auftreten, wo jemand auch Hilfe benötigt, mhm, oder Sterbefall zum Beispiel, irgendeine Begleitung oder wie auch immer, dass man im Prinzip, dass wir eigentlich wahrscheinlich was Wochenarbeitszeiten haben, jetzt nicht genau gucken können, haben wir auch heute mache ich Gleitzeit oder ich habe genau meine Zeit erfüllt, ich gehe nach Hause, schalte das Handy ab, sondern wahrscheinlich haben sie eigentlich immer eine Präsenz- oder Erreichbarkeitspflicht, ja, dann im Sinne von auch von Dienst irgendwo, ja?
Ja, ist so. Also das ist schon auch Teil dieses Berufs einfach, dass sie wissen, wie bei Hebammen oder bei bestimmten Berufen im Gesundheitswesen, mhm, oder ja, bei der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel oder so, ja, dass sie erreichbar sein müssen und dass es auch keine gute Entschuldigung gibt, zu sagen, da war ich nicht erreichbar. Also es ist ja, wir haben eine gewisse Zeit, in der wir Menschen auch zurückrufen müssen, wenn sie sich an uns wenden. Und sollten auch stets erreichbar sein. Das ist tatsächlich, finde ich, so ein bisschen Übungssache, damit umzugehen und sich trotzdem Freiräume zu schaffen. Also klar gehe ich auch mal mit meinen Kindern irgendwo ins Kino oder klar gehe ich auch in Urlaub oder sowas. Also das unterscheidet uns null, aber sie müssen halt eine hohe Selbststeuerungsfähigkeit mitbringen, um zu entscheiden, wann arbeite ich und wann muss ich aber auch Pausen machen. Denn das gibt ihnen dann umgekehrt halt auch keiner vor, wenn so wenig die Arbeitszeit vorgegeben ist, so wenig sind auch die Pausenzeiten vorgegeben. Und ich finde, das ist eine ganz besondere Freiheit, die aber auch eine Herausforderung gleichzeitig ist, für sich selber zu klären, wie und wo und wann arbeite ich.
Und für den Fall, dass Sie nicht arbeiten, zum Beispiel mit den Kindern mal irgendeinen Ausflug machen wollen, dann müssen Sie einfach Vertretung bestellen, genau, oder? Das also heißt, dann ist so eine Erreichbarkeit, zum Beispiel der Dekan oder wer auch immer. Das heißt, genau, Sie sagen Bescheid. Morgen bin ich im Zoo, gehe die, was weiß ich, die Tiere angucken mit den Kindern und bin mal nicht erreichbar, stelle bitte sicher das in der Zeit Erreichbarkeit.
Genau, also ja, auch wenn ich zum Beispiel auf Fortbildungen gehen muss, das, was man ja, ja auch regelmäßig tun muss als Pfarrer, muss man immer für eine Vertretung sorgen, sodass einfach, wenn irgendwas passiert, dass immer jemand ansprechbar ist.
Ja,
das,
ja,
ist ganz wichtig.
Okay, aha. Ja, das heißt, was das angeht, auf jeden Fall ein sehr bindender Beruf. Ich glaube, zum Beispiel, wenn ich das, denke ich auch, Böfingen richtig weiß, dann ist natürlich so, als Paar wird dann auch erwünscht, dass man in diversen Kreisen oder verschiedenen Aktivitäten mit dabei ist. Mhm. Chor zum Beispiel, in Böfingen gab es immer einen Chor in der Auferstehungskirche. Genau. Da hat meine Mutter auch immer mitgesungen, lange Jahre. Ja. dass da auf jeden Fall immer so erwünscht oder selbstverständlich ist, dann der Pfarrer überall auch noch mit dabei ist oder mitsingt. In Münster gibt es, glaube ich, auch auf jeden Fall einen großen Chor sogar, oder?
Auf jeden Fall. Und da bin ich eher vorsichtig, sage ich ganz ehrlich, bei dem, was man so muss als Pfarrer, weil ich muss grundsätzlich erstmal gar nichts. Mhm. Kein Mensch muss irgendwas. Und ich finde es immer eine schöne Sache, sich auch musikalisch oder an anderen Stellen in der Gemeinde zu engagieren und auch sichtbar zu sein. Umgekehrt bin ich auch vor mir selber dafür verantwortlich, dass ich Kraft zum Auftanken finde oder auch Räume zum Auftanken finde und mich nicht von einzelnen Gruppen oder Kreisen vereinnahmen lasse. In der Gefahr steht man dann natürlich ein Stück weit schon auch. Dann ist man vielleicht versucht zu sagen, komm, also da nehme ich den Chor eher mal mit rein in Gottesdienst als jetzt irgendwie andere Gruppen und Kreise. Und das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Grundsätzlich ist es schon so, auch auf dem Land zum Beispiel, dass es schick ist, wenn sie sich auf Festen oder Feiern sehen lassen oder dass das auch von ihnen erwartet wird. Da kommt jeder Pfarrer dem nach, wie er es kann und wie es für ihn gut ist. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne an diesem Beruf.
Ja, also auf jeden Fall schon, würde ich sagen, wenn ich es richtig verstehe und sehe, ein bisschen ein besonderer Beruf. Grundsätzlich fiel mir gerade so der Gedanke ein, gibt es eigentlich spezielle Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um Pfarrer zu werden? Irgendwie, also ich habe verstanden, Sie müssen nicht zwingend im Chor mitsingen. Heißt, es wird auch nicht verlangt, dass Sie irgendwo schön vorsingen können oder musikalisch irgendwie singen oder Klavier oder irgendwas spielen. Gibt es irgendwas, was man einfach mitbringen muss, wo man irgendein Talent für haben muss, zum Beispiel vielleicht versprechen. Also sicherlich darf man nicht ängstlich sein, vor große Gemeinde zu sprechen. Ein gewisses wahrscheinlich rednerisches Talent muss man haben, wahrscheinlich auch eine gewisse Spontanität, um auf bestimmte Sachen zu reagieren, auch die richtigen Worte zu finden. Also was wären aus Ihrer Sicht einfach die Anforderungen, wenn jemand sich überlegt, das machen zu wollen, dass man sagt, die und diese Eigenschaften muss man aber neben wahrscheinlich hohe Einsatzbereitschaft alle irgendwo mitbringen oder muss jemand als Pfarrer dann haben?
Gibt's also irgendwas? Sie sollten konfirmiert sein im Regelfall und Sie sollten irgendwie ein Abitur mitbringen, dann steht dem nichts entgegen, Pfarrer zu werden. Ich finde, alles andere kann man oft lernen. Also auch an Gott zu glauben, war für mich wichtig im Studium. Das wächst aber auch. Also niemand muss schon perfekt sein, bevor er sich überhaupt auf diesen Weg macht. Und mich persönlich hat dieser Weg ins Pfarramt hinein sehr geprägt und verändert. Ich war früher ein enormer Angsthase, vor großen Menschenmengen zu sprechen. Also ich mit Szenen, wo mir schlecht war vorher, bei irgendwelchen Schulreferaten und was weiß ich. Und heute habe ich das sehr durch gutes Training und durch eine lange Übung einfach da auch überwinden können. Also ich glaube, man muss einfach eine Lust drauf haben und eine Freude dran haben, Menschen zu begleiten und sich auch gerne auf sie einlassen wollen. Das finde ich wichtig, ein großes Interesse für die Menschen mitzubringen, die ihnen begegnen und eine Offenheit. Und was ich persönlich ganz wichtig finde, ist, niemanden zu verurteilen. Also, dass, wenn Sie hergehen und als Pfarrer sagen, ja, aber Sie waren ja bei mir am Sonntag nicht in der Kirche, dann haben Sie schon verloren. Und ich finde, das ist auch nicht mein Job. Und da warne ich so ein bisschen davor, dass man dann hinterher mehr Recht darauf hat, wenn man Pfarrer ist, anderen den Moralapostel zu spielen. Wir sind auch bloß Menschen, genau wie die anderen auch. Und ich glaube, wenn man das berücksichtigt und eine große Liebe zu Gott und Menschen mitbringt, dann steht in dem Weg ins Pfarramt überhaupt nichts entgegen.
Ja, gut, das bin zumindest bei den evangelischen, bei den katholischen, haben Sie ja angesprochen, da ist natürlich dann auch, das dürfen eigentlich nur Männer bestimmte Funktionen ausüben. Insofern ist es bei den evangelischen dann deutlich, wie soll man sagen, schon Mann, Frau irgendwo, wie soll man sagen, gerechter könnte man jetzt sagen, oder schon auf jeden Fall leichter dann für Frauen auch irgendwas zu erreichen.
Ja, definitiv.
Und letztendlich die Kirchenchefin, die Frau, die war ja auch schon eine Frau, jetzt mir da gerade Name entfallen.
Margot Käßmann.
Die Frau Käßmann, natürlich, also die Vorsitzende der EKD, also die war ja auch schon in der Funktion als Frau. Also insofern ist das in der evangelischen Kirche vielleicht schon ein bisschen weiter oder schon ein bisschen für Frauen offener, als es dann in der katholischen Kirche dort ist.
Ja, definitiv. Und das ist auch ein großer Schatz, den wir im Grunde haben. Denn ich finde, Frauen bringen doch nochmal auch eine andere Perspektive ins Pfarramt mit ein und nicht besser, aber einfach anders.
Und was Sie sagten, Sie haben ja auch eine Familie, das natürlich, oder Kinder zumindest, sicherlich auch im Sinne von Erfahrung, die man mitbringt.
Richtig.
Gut, jemand, der jetzt keine Erfahrung hat, aber im Prinzip dann irgendwo Ratschläge geben soll fürs Leben, aber eigentlich denke ich jetzt mal, ohne das so genau beurteilen zu können, im Prinzip außen vor von den Dingen, ist natürlich dann schwerer. Also insofern können wir sagen, ist vielleicht die Nähe dann auch einfacher zu den Menschen zu finden.
Ja, und ich finde, jeder, der schon mal irgendwie 3 Nächte mit einem brüllenden Kind unterwegs war, der weiß, wie sich die Krabbelgottesdienstmutter manchmal fühlt, wenn sie dann da irgendwie aufschlägt und sagt, ich kann heute einfach nicht. Umgekehrt ist natürlich auch der Außenblick manchmal ganz, ganz hilfreich, der einfach ein bisschen weg ist von der eigenen persönlichen Situation. Insofern sind wir auch konfessionell da einfach anders.
Mhm. Gut, ich denke, ich spiele nochmal Musik. Jetzt gucken wir nochmal, ob mein Jingleplayer hier funktioniert, wie es soll.
25 Jahre Radio Free FM. Länger on air als Berblinger.
So, dann sind wir da. Ja, laber nicht voll. Was hat er gerade gesungen hier in dem Titel? Na gut, also wir reden noch ein bisschen weiter in der Plattform. Bis 17 Uhr sind wir noch dabei. So, wir haben es also übers Münster. Mein Studiogast ist
Stefanie Ginsbach.
Genau, wir haben ein bisschen in der Pause weitergesprochen. Ganz viel Interessantes gibt es ja hier dann auch an Themen zu besprechen. Und ja, so ein bisschen würde mich interessieren, Frau Ginsbach, wie schaut jetzt so Ihr Alltag aus? Muss man da ganz früh morgens aufstehen und schauen, was weiß ich, den ersten Kontrollgang in Münster machen oder die erste Frühmesse lesen? Wie schaut so jetzt ein Alltag bei Ihnen denn eigentlich in Münster aus?
Also, der Alltag ist im Grunde, dass ich morgens meine Kinder rausschmeiße und irgendwie in die Schule bringe und danach gehe ich ins Büro.
Ja.
Und schaue dann eben danach, läuft alles mit dem Gemeindebrief, was muss man mit den Kollegen besprechen. Ich habe gerade unheimlich viele Besprechungen, weil viele Informationen einfach ausgetauscht werden müssen. Und gerade jetzt, wo alles so schrittweise gelockert wird, muss man sich immer regelmäßig auf den neuesten Stand bringen. Da muss abgestimmt werden, weiß der Mesner Bescheid, welche Hygienevorschriften gerade da sind. Braucht er irgendwas von uns? Weiß die Pfarramtssekretärin, dass der Gemeindebrief nächste Woche ausgetragen werden muss? Und wer macht denn das eigentlich? Mhm. Da habe ich mit dem Tourismuskollegen noch irgendwas zu klären oder mit dem Besucherbetrieb von der Frau Reiser, die den leitet. Gibt es da irgendwelche Dinge, die wir klären müssten? Also da geht viel Zeit rein in diese Besprechungen, dass wir einfach uns gegenseitig gut austauschen und dann ganz normale Dinge wie, okay, ich schreibe jetzt den Gottesdienstablauf noch fertig, ich mache die Predigt fertig, ich mache die Hausgebete. Für die Menschen, die nicht in den Gottesdienst kommen können, mache ich rechtzeitig fertig, sodass alle quasi dann auch an ihre Informationen kommen, dass sie ausgegeben werden können. Ich stelle mich beim Kindergarten vor und frage dort nach, ob alles in Ordnung ist, ob da irgendwie Bedarf ist, dass ich mir für die Kinder irgendwas erstelle oder mache. Ich habe auch Schulunterricht im Normalfall. Also jetzt im Moment zu Corona-Zeiten ist es ausgesetzt, aber im Regelfall hat man ein festes Devotat an Rallye-Stunden, was ich auch ganz arg schön finde. Ich unterrichte unheimlich gerne und mache mit meinen Schülerinnen und Schülern da das ein oder andere Kreative und wir entdecken zusammen die biblischen Geschichten. Das ist auch fester Teil meiner Arbeit.
Mhm. Eine bestimmte Schule dann oder verschiedene Schulen?
Im Moment unterrichte ich noch an der Eichenplatzschule und an der Gustav-Werner-Schule.
Ja, ja.
Also das ist auch was Nettes. Und so ist im Grunde der Alltag. Dann haben Sie mittags, müssen Sie sich mit der Münsterbauhütte besprechen. Und dann wird Ihnen mal gezeigt, wo es hier eigentlich auf und zu geht. Mhm. Und dann sitze ich unter anderem bei Ihnen oder bereite die nächste Kirchengemeinderatssitzung vor, die dann morgen ist. Mhm. Also es ist sehr vielfältig und dazwischen eben immer wieder Bestattungen, Besprechungen für Taufen oder Hochzeiten. Also einfach das Begleiten, was Menschen im Leben so brauchen.
Also viele Menschen, die Sie treffen, sehr abwechslungsreich, sehr nah am Menschen, vor allem dran. Nebenbei, weil Sie gerade Eichenland-Grundschule gesagt hat, da war ich auch mal vor Jahren.
Ja,
die kenne ich auch sehr gut. Das ist meine Grundschule.
Ja, sehr
schön. Das ist
natürlich
schon ein bisschen länger her. Ja, also in jedem Fall hört sich das eigentlich schon sehr wirklich interessant und spannend an, weil jetzt gerade, weil Sie gesagt haben, auch sehr viele Sachen, die so gemanagt werden müssen. Ist denn eigentlich sowas wie eine Predigt, die man schreibt, dann auch heute vielleicht computerunterstützt machbar? Oder müssen Sie wirklich Wort für Wort hier so Sonntagspredigt dann wirklich selber jeden Satz ausdenken oder gibt es auch bestimmte Bausteine oder bestimmte Sachen, die man dann aneinander platzieren kann, wo auch ein bisschen Computer heute hilft oder wie ist denn das? Oder
also
kann
das
man das so, da gibt es noch keine Assistenz irgendwie?
Nee, also das mache ich auch einfach eher nicht. Klar kann man sich jetzt wahrscheinlich irgendwo eine Predigt aus dem Internet rausladen.
Ja, so krass meint es gar nicht.
Oder Teile davon entnehmen, aber das, ich finde es wichtig, dass ich im Vorfeld meiner Predigt immer so ein bisschen in Kontakt mit Gott gehe und dann überlege, was hat er uns jetzt in dieser aktuellen Situation mit diesem Predigttext, den ich jetzt zu bearbeiten habe, auch zu sagen. Deswegen, wenn Sie von mir eine Predigt hören, ist das im Normalfall 100% Ginsbach.
Authentisch, ja.
Genau, genau mit allem, was da positiv oder negativ dabei auch sein kann.
Und wenn man dann so eine Ansprache sonntags irgendwie vorbereiten muss, ich meine, das bedarf ja dann schon sehr viel Vorbereitungszeit, denke ich, oder?
Ja.
Also da sitzen Sie schon, weiß nicht, zwei Nachmittage oder zwei Abende dran, sowas zu schreiben, nehme ich dann an, oder?
Ich bin ja ein Nachtarbeiter und sitze dann mal die halbe Nacht. Also da stört mich dann keiner, da will dann keiner irgendwie auch von meinen Kindern was oder es klingelt das Telefon und dann sitze ich da schon mal auch bis tief in die Nacht, um wirklich gut zu spüren, was ist jetzt eigentlich wichtig gerade für uns alle hier.
Und das sind ja gerade sehr, sehr viele Themen, die uns irgendwie auch bewegen. Das heißt, da gilt es dann auch einfach den richtigen Ton zur richtigen Zeit, zur richtigen Thematik irgendwie zu finden, um den Leuten, die vielleicht ja auch Fragen haben oder einfach ein Thema bewegt, dann den einfach auch das richtige Wort mit auf den Weg zu geben, den dann eine Anleitung zu geben. Ja, also wie gesagt, Ihr Tagesablauf ist sehr, haben wir schon gelernt, sehr abwechslungsreich, sehr, sehr viel und sehr, je nachdem wahrscheinlich, ob es Wochenende war oder ist, dann halt ein bisschen unterschiedlich geartet. Und insofern, also verstehe ich auf jeden Fall ein sehr ansprechender oder sehr abwechslungsreicher Beruf, den Sie haben. Jetzt gibt es ja dann auch noch in einem Ulmer Münster verschiedene andere Dinge. Zum einen sehr, sehr viele Menschen, die zur Besichtigung kommen. Ja. Zum anderen, glaube ich, aber auch besondere Konzerte. Also nicht nur auf kirchlich im Sinn von Gottesdienst, sondern sonstige Veranstaltungen. Sind Sie da dann auch irgendwie involviert? Also zum Beispiel jetzt auch, wenn Gäste kommen, dass Sie Führungen machen müssen? Oder gibt es da speziell jemanden, der dann durchs Ulmer Münster führt im Sinne von einem einfach Kirchenfachmann, der also nicht aus dem Religiösen, sondern aus dem Historisch-Geschichtlichen oder so spricht? Oder sind Sie da auch mit involviert? Oder spezielle Faktor Ulmer Münster, den ich da so ein bisschen anspreche?
Grundsätzlich ist für den ganzen Führungsbetrieb mein Kollege Peter Schall-Ahlers zuständig. Mhm. Und klar ist aber, dass Sie als Münsterpfarrer schon auch manchmal die ein oder andere Führung machen werden. Also das bedarf aber eines großen Wissensschatzes, damit Sie Menschen da gut durchführen können. Und Sie werden sich denken können, das Münster ist wirklich, wirklich alt. Und da ist schon wirklich viel passiert in diesem Gebäude. Und da gibt es wirklich viel zu wissen. Und da braucht man einfach auch als neuer Pfarrer eine gewisse Zeit, in der Sie sich darauf vorbereiten, auch Führungen zu machen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir informiert oder involviert sind in alles, was in Münster passiert als Pfarrer. Jetzt als nächstes zum Beispiel finden die Aufführungen des Judas nochmal statt, in Kooperation mit dem Theater. Kommt das Theater zu uns und macht diesen Judas-Monolog nochmal in unserem Münster. Und das ist was ganz Schönes, weil sie da einfach dann auch begleitend dabei sein dürfen. Ja. Und das ist, auch da haben sie Kontakt mit unglaublich interessanten und vielfältigen Menschen.
Ist dann schon wahrscheinlich was Besonderes, gerade dann in einem Ulmer Münster Pfarrerin zu sein, das mit dem einmaligen Ulmer höchsten Kirchturm der Welt dann irgendwie auch noch ausgestattet ist. Ja. Ist das für Sie dann schon was Besonderes, dass Sie dort genau im Amt sind? Also wenn Sie jetzt in der Welt unterwegs sind, können Sie sagen, meine Kirche hat den höchsten Turm überhaupt weltweit, da kann mir keiner.
Also klar ist das was sehr Besonderes. Dieser Raum ist besonders, dieses Gebäude ist sehr besonders. Grundsätzlich sehe ich es aber so, dass ich dort meinen Dienst tue, wie an jeder anderen Kirche auch. Mhm. Umgekehrt ist mir aber klar, dass es im Ulmer Münster auch einen anderen Anspruch gibt oder einen sehr hohen Anspruch gibt an meine Arbeit und auch eine sehr, sehr große Öffentlichkeit. Also das haben sie, hatte ich jetzt zum Beispiel in der Hofstädter Kirche eher weniger, dass ich da damit rechnen musste, dass die Presse kommt oder sonst irgendwas oder dass ich bei einem Radiosender deswegen aufschlage oder sonst irgendwas. Das ist schon was Besonderes und es macht einen natürlich stolz. Ich wäre ja ein ganz komischer Mensch, wenn ich nicht stolz drauf wäre, dass ich da Pfarrerin am Ulmer Münster sein darf. Also ganz klar.
Ja, und wenn man jetzt also so einen Job hat, ich meine, der ist ja auch immer, glaube ich, nur auf bestimmte Jahre. Also haben Sie jetzt einen Vertrag, wo Sie wissen, 5 Jahre mache ich den oder eine Berufung? Oder kann es sein, dass irgendjemand kommt und sagt, Mensch, dort ist eine Stelle, wir brauchen dort jemanden. Und dann werden Sie in absehbarer Zeit wieder, ohne dass Sie jetzt genau wissen, wann es ist, dann wieder woanders hinversetzt? Oder können Sie auch hoffen vielleicht, dass das dann bis zur Rente irgendwie dann, dass Sie in Münster bleiben dürfen? Oder wie ist das überhaupt?
Also ist es so, dass wenn ich da jetzt richtig schlimme Fehler mache, dann muss ich da natürlich gehen. Klar, also wenn ich jetzt, was weiß ich, Gelder veruntreue oder sonstigen Blödsinn baue. Aber grundsätzlich ist es so, wenn Sie Ihre Arbeit gut machen und sich nicht wegbewerben, dürfen Sie da natürlich sein.
Ah ja, okay.
Also da gibt es jetzt bei mir keine vertragliche Begrenzung. Umgekehrt ist es so, dass man, so habe ich es jetzt von Kollegen gehört, da kann ich noch nicht aus Erfahrung sprechen, dass man nach einer gewissen Zeit als Pfarrer auch merkt, so jetzt wäre es auch Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen, weil es auch wichtig ist, dass immer mal wieder in die Kirchengemeinden auch frischer Wind reinkommt oder jemand Neues kommt und das Bild nochmal anders prägt. Also wir haben halt immer unsere eigene Sicht auf die Dinge und bringen unsere eigene Theologie und unser eigenes Gottesbild ja auch ein Stück weit mit und bereichern damit hoffentlich unsere Gemeinden. Aber irgendwann ist es vielleicht dann auch so, dass wir merken, hey, jetzt hätte ich auch Lust auf was Neues und vielleicht hat die Gemeinde auch Lust auf was Neues. Aber klar, also ich bleibe jetzt tatsächlich die nächsten Jahre erstmal da. Ich habe jetzt große Lust, einfach langfristig mich hier einzubringen und auch ein bisschen das Bild von Kirche nach außen zu verändern mit dem, wie ich arbeite und was ich darstelle und wer ich bin.
Ja, das heißt zunächst mal, Sie sind auf jeden Fall auf absehbare Zeit da. Es gibt momentan da keine irgendwie anderen Pläne oder irgendwie Einschränkungen oder keine irgendwo von wegen Versetzungs irgendwo schon Pläne, wie also gerade andere Berufe, was weiß ich, beim Militär, glaube ich, maximal an einer Stelle, dass die Leute 3 Jahre sind, dann werden sie ganz woanders hin versetzt. Also ja. So ist das bei Ihnen dann nicht. Was mich so ein bisschen noch interessiert, Sie haben es ja angesprochen, Kirche ein bisschen vielleicht in die heutige Zeit irgendwo auch zu transportieren, ein bisschen Änderungen einzubringen, vielleicht die Leute auch irgendwie wieder richtig, wie soll man sagen, ein bisschen einzufangen oder irgendwie richtig anzusprechen, dass sie sich auch angesprochen fühlen und auch der Kirche vielleicht wieder ein bisschen näher kommen. Generell, weil heute sehr viele Menschen aus den Kirchen austreten, heute an der Stelle der Glauben immer weniger irgendwo wohl präsent ist. Woran liegt das Ihrer Meinung nach und was kann man dagegen tun? Gibt es jetzt irgendwo 2, 3 Punkte oder ist es eine sehr komplexe Thematik, eine sehr gar nicht so auf die einfache Form beschreibbar, woran das liegt? Oder
ja. Also ich glaube, dass der eigene Glaube eine sehr individuelle Sache inzwischen geworden ist. Mhm. Und Menschen entscheiden einfach sehr frei, wie sie den leben möchten und ob sie den leben möchten. Umgekehrt gibt es vielleicht auch nicht mehr so wahnsinnig viele Momente, wo wir uns angesprochen fühlen von Gott oder wo es einfach klar ist, dass dieser Raum ist für Gott reserviert. Ich habe es vorher schon mal angesprochen, dass es früher natürlich dazugehörte, dass man am Sonntag in der Kirche ist. Das war ganz selbstverständlich und da hat sich ihr Glaube natürlich auch mit diesem Sonntagsgottesdienst, den sie besucht haben, verändert und hat sich weiterentwickelt und da haben sie auch immer wieder Punkte gehabt, wo sie vielleicht so ein bisschen sich auch reflektiert haben oder wo sie merkten, da spricht Gott gerade auch ein Stück weit zu mir. Und diese Punkte muss man heute aber aktiv suchen, weil sie halt nicht mehr gesellschaftlich abverlangt werden. Und ich glaube, das ist vielleicht so eine Rolle. Und andersrum hat die Kirche eine sehr lange und auch sehr, sehr strenge Praxis gepflegt und hat an manchen Stellen sicherlich auch dafür gesorgt, dass Menschen sich in Gottesdiensten unter Umständen gelangweilt haben oder sich nicht mehr angesprochen gefühlt haben mit dem, was da so gebetet oder auch von der Kanzel kam. Mhm. Und da möchte ich Mut machen, sich nochmal auf den Weg zu machen, sich darauf einzulassen, sich nochmal ansprechen zu lassen, denn ich glaube schon, dass Gott uns auch heute noch ein bisschen was zu sagen hat. Also das ist meine tiefe Überzeugung und dass er uns im Leben begleitet und unterstützen will. Mhm. Und das sehe ich als Grundbasis meines Daseins, wenn ich ganz ehrlich bin, oder meines Lebens. Und das gibt mir auch die Kraft, Dinge zu tun.
Ja. Wo würden Sie sich noch oder als Kirche vielleicht sagen, mehr einbringen, einmischen? Es gibt ja sehr, sehr viele Fragen, die momentan uns beschäftigen oder auch Thema wie Corona oder sonstige sozialen Konflikte, Notwendigkeiten, Thema Flüchtlinge und so weiter. Wo würden Sie an der Stelle sagen, muss die Kirche vielleicht noch mehr Präsenz zeigen? Wo ist es vielleicht auch schon genug oder wo fehlt es? Oder wo würden Sie gerne vielleicht auch noch mehr irgendwo dazu sagen, einbringen oder
also machen? Ich störe mich im Moment, sage ich ganz ehrlich, sehr stark an der Familienpolitik, die einfach vieles im Moment auch in diesen schweren Zeiten auf dem Rücken von Eltern und Kindern ausgetragen hat. Und wenn ich so vom Ursprung meines Glaubens hergehe, hat Jesus immer die Kinder in die Mitte gestellt und hat gesagt, hey, ihr müsst genauso werden, sonst wird es hier nichts. Und da hätte ich so ein bisschen Ideen, wie sich Kirche noch mal anders auch Kindern und Familien zuwendet und da auch Zukunft schafft.
Ja. Corona, was bedeutet das auf die letzten 2 Minuten? Was bedeutet Corona für die Kirche? Auch momentan mehr im Sinne von Betreuung oder einfach alles ist nur erschwert? Oder
Nein. Ja. Also Corona ist sicherlich eine Herausforderung für uns alle, hat aber auch vieles, was wir als Chancen nutzen können. Also gerade die Digitalisierung haben wir enorm schnell nach vorne getrieben und konnten das auch ganz schnell nach vorne holen. Das war ein großer Schritt, der sehr schnell gegangen wurde und wir haben uns da auf neue Medien sehr schön eingelassen und haben einfach kreativ auch Ideen entwickelt. Es gab dann Pfarrer, die sind mit dem Traktor übers Land gefahren und haben da quasi so Dorfgottesdienste vom Traktor aus gehalten, vom Hänger aus, die Kirche, die durchs Dorf fährt dann quasi. Also für mich hat Corona schon auch eine gewisse Kreativität mitgebracht in ganz vielen Bereichen und eben auch die Aufforderung an uns Kirchenmenschen, die Botschaft, die wir haben, auch anders unter die Leute zu bringen als im Sonntagsgottesdienst.
Mhm. Also auf jeden Fall gibt es da noch eine ganze Menge irgendwo zu tun.
Auf jeden Fall.
Irgendwo dabei zu sein. Gibt es jetzt im Ulmer Bereich so, wir haben noch etwa knapp nahe 40 Sekunden, Events, Veranstaltungen, auf die wir vielleicht noch hinweisen müssen oder auch ein Jubiläum oder irgendwas Interessantes, Wichtiges, was Sie gerne noch loswerden wollten?
Da gibt es natürlich Unzähliges, das ist ganz klar.
Ja.
Dass uns natürlich die meisten Veranstaltungen wie jedem anderen auch nach unten gefahren sind, das ist ganz klar.
Mhm.
Wir freuen uns sehr, sehr auf das Börblinger Jubiläum, wie die Stadt es ja auch gestaltet und alles andere wird dann über die entsprechenden Medien kommuniziert werden können, denke ich.
Sehr schön. Ich denke, wir werden noch viel dann von Ihnen lesen und hören.
Ja,
und das nicht mal allzu weit räumlich weg von unserem Sender sozusagen.
So ist es.
Insofern, ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind und sehr eine gerne. Stunde über, ja, über sich und über die Kirche ein bisschen was berichtet haben. Das heißt, ja, wir sind durch mit der Plattform. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Mein Name ist Michael Trost. Sie sagen nur mal Ihren Namen.
Mein Name war Stefanie Ginsbach.
Und dann geht es um 17 Uhr weiter mit Programm. Und wir sagen tschüss, vielen Dank. Und wir hören uns wieder. Ich glaube, nächsten Montag bin ich wieder da. Mein Name ist Michael Trost und ich sage tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.